Radio Dreieckland.
Tagesinfo.
Ihr hört das Tagesinfo vom 2. August 1993.
Anweisung für Zeitungsleser. 1. Prüft jedes Wort, prüft jede Zeile. Vergesst niemals, man kann mit einem Satz auch den Gegensatz ausdrücken. 2. Misstraut den Überschriften, den Fettgedruckten, sie verbergen das Wichtigste. Misstraut den Leitartikeln, den Inseraten, den Kurstabellen, den Leserbriefen und den Interviews am Wochenende. Auch die Umfragen der Meinungsforscher sind manipuliert, die vermischten Nachrichten von findigen Redakteuren erdacht. Misstraut dem Feuilleton, den Theaterkritiken. Die Bücher sind meist besser als ihre Rezensenten. Lest das, was sie verschwiegen haben. Misstraut auch den Dichtern. Bei ihnen hört sich alles Schöne an, auch zeitloser, aber es ist nicht wahrer, nicht gerechter. 3. Übernehmt nichts, ohne es geprüft zu haben, nicht die Wörter und nicht die Dinge, nicht die Rechnung und nicht das Fahrrad, nicht die Milch und nicht die Traube, nicht den Regen und nicht die Sätze. Fasst es an, schmeckt es, dreht es nach allen Seiten, nehmt es wie eine Münze zwischen die Zähne. Hält es stand? Taugt es? Seid ihr zufrieden? 4. Ist Feuer noch Feuer und Laub noch Laub? Ist Flugzeug noch Flugzeug und Aufstand Aufstand? Ist eine Rose noch eine Rose noch eine Rose? Hört nicht auf, euren Zeitungen zu misstrauen, auch wenn die Redakteure oder Regierungen wechseln.
Hört nicht auf, eurem Radiosender zu misstrauen, auch wenn die Redaktionen wechseln. Könnte Mensch in Verlängerung des Gedichtes von Horst Bieneck dichten. Am Mikrofon am heutigen Montag, den 2.8.93, Philipp vom Montagesinfo hier auf Radio Dreieckland, der sich über Einmischungen und kritische Anfragen auch im Sinne von Horst Bieneck freut. Unsere Telefonnummer ist die 0761 31 028. Zu den Themen des heutigen Tagesinfos. Zunächst wird es eine Kurzmeldung geben zur momentanen Lage der Roma in Süddeutschland. Es folgt ein Interview mit einem Betriebsrat der Kalikumpel aus Bischofferode zum gestrigen Aktionstag, an dem sich ca. 10.000 Menschen beteiligt haben. Danach wird es einen Themenschwerpunkt geben zum Auftaktfestival. Am gestrigen Sonntag endete das Jugendumweltfestival Auftakt in Magdeburg, an dem sich ca. 7.000 Menschen beteiligten. Wir bringen ein paar Eindrücke von Teilnehmerinnen dieses Festivals, berichten über den letzten Tag, das war ein Aktionstag in der Magdeburger Innenstadt am Samstag, interviewten einen Mitorganisator des Festivals und fragen, und wie geht's weiter in Freiburg? Anschließend wird es einen Beitrag geben zum Libanon.
Ja, der Libanon-Konflikt ist gerade am Wochenende durch einen Waffenstillstand beigelegt worden. Ebenso schlimm scheint aber zu sein, was sich als Reaktion hier in Deutschland ergeben hat. Ein Beispiel aus der Roten Fahne, der Zeitschrift der leninistischen MLPD. Mit faschistischen Methoden und rassistischen Argumenten spricht der Zionistenstaat dem palästinensischen Volk und den Völkern in den arabischen Nachbarstaaten ihr Existenzrecht ab. Von den imperialistischen Mächten wird er als Kettenhund gegen die nationalen Selbstbestimmungsbestrebungen im ölreichen Nahen Osten gehätschelt und hochgerüstet und so weiter und so fort. Das war die Rote Fahne. Wir haben uns auch beschäftigt mit einem weiteren Vertreter dieser Richtung, Karam Keller, der hier bei RDL am Donnerstag zum Libanon-Konflikt befragt wurde. Vorher aber nochmal einige kurze Infos zu diesem Konflikt selber.
Am Schluss des Infos wird es noch einen Beitrag geben aus Neuseeland. Libertäre Tage fanden nämlich nicht nur in Frankfurt, sondern auch im fernen Neuseeland statt, wo sich ebenfalls eine recht vitale Anarchisten- und Anarchistinnen-Szene bewegt. Hierzu führten wir ein Interview mit einem Menschen, der sich dort aufhielt und nun in unsere Breitengrade zurückgekehrt ist. Ja, das alles könnt ihr in der folgenden Stunde hören. Wie gesagt, wir haben am Anfang bereits gesagt, unsere Telefonnummer 31028. Wir freuen uns hier über Anrufe. Am Ende des Infos wie immer Veranstaltungshinweise und die Themen des morgigen Infos. Zu dem weiteren Verlauf der Aktion der Süddeutschen Roma-Union. Seit dem 16. Mai machen die Roma des Roma-Nationalkongress und der Süddeutschen Roma-Union Aktionen, um für ihr Bleiberecht zu kämpfen. Radio Dreieckland berichtete bereits mehrfach davon. Mittlerweile sind die Roma der Süddeutschen Roma-Union mit ihrem Symbolmarsch in Überlingen am Bodensee angekommen. Sie befinden sich seit vergangenen Samstag dort in unmittelbarer Nähe der Gedenkstätte der Außenstelle des Konzentrationslagers Dachau in Birnau am Bodensee. Am Samstagvormittag wurden sie von Konstanz aus dorthin vertrieben. Bei dieser Vertreibungsaktion tut sich die Konstanzer Stadtverwaltung und insbesondere der Oberbürgermeister Eickmeier besonders hervor. Mit der Androhung von Personalienkontrollen durch die Polizei gelang es Eickmeier, die Roma unter Druck zu setzen und die Grenznähe zur Schweiz als Ort für weitere Aktionen für die Roma tabu zu machen. Zum besseren Verständnis. Viele der Roma, die sich am Symbolmarsch beteiligten, haben ihre Abschiebeverfügung bereits in der Tasche. Einige schon seit Monaten und haben sich zuvor schon seit Wochen in privaten Zufluchtsunterkünften versteckt. Polizeikontrollen in dieser Situation bedeutet für die Roma, dass sie in Abschiebehaft genommen werden und demnächst abgeschoben werden. In vollem Bewusstsein dieser Tatsache legte Oberbürgermeister Eickmeier einen möglichen Termin für polizeiliche Maßnahmen auf Samstagmittag fest. Um möglichen Abschiebungen zu entgehen, mussten die Roma weiterziehen. Ob und wann sie eine längere und sichere Bleibe finden, ist offen. Wir werden hier auf Radio Dreieckland weiter darüber berichten.
Mit einem internationalen Aktionstag wollten die Kalikumpel von Bischofferode am gestrigen Sonntag erneut gegen die geplante Schließung der Kaligrube demonstrieren. Rund 15.000 Menschen kamen zu der Solidaritätsveranstaltung nach Thüringen, bei der auch die Herausnahme des Werkes aus dem umstrittenen Fusionsvertrag der BASF-Tochter Kali und Salz mit der mitteldeutschen Kali AG gefordert wurde. Verbunden bin ich jetzt mit Betriebsrat Walter Erdmer in Bischofferode. Hallo.
Hallo.
Gab es denn durch die heutige Veranstaltung neuen Auftrieb für Ihre Forderungen?
Ja, das denke ich schon, denn es ist ja eine Veranstaltung in so einer Größenordnung abgelaufen, die eigentlich in unserem Arbeitskampf noch nicht zu sehen war, in ganz Ostdeutschland. Und ich denke mir, das wird weitere Impulse geben für den Kampf, den wir hier führen und nicht nur für unseren Kampf, sondern auch für die anderen, speziell ostdeutschen Betriebe, die vor der Plattmachung stehen.
Die offizielle Politik scheint ja zunehmend kalte Füße zu bekommen. Wie bewerten Sie denn die Absage von Frau Süßmuth bzw. das Nichterscheinen von Frau Breuel?
Ja, wir hatten uns das fast gedacht, dass Frau Breuel hier nicht erscheint, denn wir hatten ihr zwar das Angebot gemacht, hier zu sprechen und ihre Politik hier zu erläutern, aber ich denke mir, ihr wird wahrscheinlich von vornherein nicht sehr wohl gewesen sein, bei dem Gedanken hier aufzutreten und den Kollegen zu begründen, weshalb sie hier ihren Arbeitsplatz verlieren sollen und ins soziale Abseits gestellt werden sollen. Und bei Frau Süßmuth, da sind wir uns sicher, dass sie wahrscheinlich von ihrem obersten Chef, dem Herrn Kohl, eine Art Hausarrest bekommen hat und deshalb hier nicht auftauchen durfte.
Können Sie noch mal ganz kurz zusammenfassen, welche Forderungen heute noch mal aufgestellt wurden auf der Kundgebung?
Ja, die Forderungen sind nach wie vor eine Einzelprivatisierung des Werkes Bischofrode und eine Offenlegung des gesamten Fusionsvertrages, einschließlich aller Nebenprotokolle und was weiß ich, was es da noch für Ergänzungen gibt.
Wird denn der Hungerstreik weiter fortgesetzt werden, der noch stattfindet bis heute?
Ja, sicher. Bisher haben die Hungerstreikenden noch keine Bereitschaft geäußert, den Hungerstreik abzubrechen oder auszusetzen. Deshalb gehe ich davon aus, dass der Hungerstreik auch weitergeht.
Jetzt war das ja heute eine Riesenaktion in Bischofferode. Sind
ja,
weitere?
Das war nicht, die ist noch.
Oder ist noch natürlich. Sind denn noch weitere Großaktionen in solchen Dimensionen geplant in nächster Zukunft?
Ja, sicher.
Zukunft?
Es wurde heute erstmal eine Absprache getroffen, dass im August wahrscheinlich noch eine große Aktion ostdeutscher Betriebe vor der Treuhand in Berlin stattfinden wird. Und das wird dann wahrscheinlich eine Größenordnung sein, wo man auch in Berlin dann langsam kalte Füße bekommt.
Das heißt, Sie gehen nach wie vor davon aus, dass Ihre Forderungen weiterhin Erfolg haben werden?
Ja, zumindest werden wir diese Forderungen weiterhin vertreten, bis man uns hieb- und stichfest auch nachweist, dass es aus rein wirtschaftlichen Gründen, das heißt der Wirtschaftlichkeit dieses Betriebes und nicht der Wirtschaftlichkeit oder den wirtschaftlichen Interessen eines anderen Chemiekonzerns nötig ist, dieses Werk zu schließen.
Soweit ein Interview mit Betriebsrat Walter Erdler über den gestrigen Internationalen Aktionstag in Bischofferode, das bereits gestern Abend vom Morgenradio-Team geführt wurde und auch heute Morgen im Morgenradio von Radio Dreieckland gespielt wurde. Wir haben es hier im Info wiederholt. Es geht nicht nur um den Erhalt von Arbeitsplätzen, sondern um eine Trendwende in der Wirtschaftspolitik, sagte der stellvertretende Betriebsrat Gerhard Jütemann auf der gestrigen zweistündigen Kundgebung in Bischofferode. Als einzeln kämpfender Betrieb gehen wir unter. Als Bündnis werden wir siegen.
Auf der A3 der Autobahn Würzburg-Frankfurt kommt inzwischen Hanau und dem Offenbacher Kreuz an. Fahrzeug entgegen.
Ein Fahrzeug.
Fahren Sie ausschließlich rechts und bitte überholen.
Halten Sie die Ohren zu und wir werden Sie benachrichtigen, wenn die Gefahr vorbei ist. Achtung, Autofahrer auf der A, Dings zwischen Dings und Dings. Und so, wir kennen das, die Geisterfahrer. Und das Stück heißt Verkehr.
Ihr hört das Tagesinfo vom 2. August 1993.
Dem motorisierten Individualverkehr den Kampf ansagen. Mobil sein ohne Auto, das wollten sie, die ca. 10.000 meist jugendlichen Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Magdeburger Umweltjugendfestivals Auftakt, das am gestrigen Sonntag nach 5 Tagen zu Ende ging. Eine Welt ohne Autos, eine Utopie. In 30 Sternfahrertouren aus allen Ecken der BRD und 18 internationalen Touren gelangten die Teilnehmerinnen nach Magdeburg, wo unter dem Motto Auftakt 5 Tage lang diskutiert, musiziert, gelacht und geworkshoppt wurde. Mehrere 100 Arbeitsgruppen und Workshops fanden statt, mehrere Dutzend Umwelt- und Friedensinitiativen stellten sich vor, hochkarätige Musikkonzerte und kulturelle Darbietungen waren zu besichtigen. Zu viele, um sie hier einzeln aufzuzählen. Natürlich standen Umweltthemen im Vordergrund. Gentechnologie, Müll, Energie, Abfall, Verkehr, Ozon, Autobahn, um nur einige zu nennen. Doch gab es auch antirassistische und antisexistische Workshops, Podiumsdiskussionen, etwa zu Strategien der Umweltbewegung oder zum Stopp des Jugoslawienkrieges. Zahlreiche selbstverwaltete Betriebe, Kommunen und Ökodörfer stellten sich vor. Fast, könnte Mensch sagen, für jeden etwas. Im Folgenden ein Versuch, etwas von der Stimmung und den Inhalten des Magdeburger Auftaktfestivals zu vermitteln. Mit welchen Erwartungen bist du hierher gereist? Wie sind deine Eindrücke von dem Festival? Was nimmst du mit nach Hause? Eine spontane Umfrage unter Teilnehmern und Teilnehmerinnen des Magdeburger Auftaktfestivals.
Es ist halt mal ein alternatives Festival. Ich meine, ich war schon auf vielen Festivals, also Popkonzerte und so. Und das sollte halt vom Grundkonzept her mal ganz anders ablaufen. Also ja, und ich muss auch sagen, dass ich damit schon sehr hohe Erwartungen irgendwo auch verknüpft habe. Also so, was Müll anbelangt, was die Einstellung der Leute auch zur Mitarbeit anbelangt.
Und haben sich diese Erwartungen erfüllt?
Ich muss sagen, am ersten Tag hatte ich wahnsinnige Probleme, mich erstmal zurechtzufinden, welche Veranstaltung wo stattfindet. Und inzwischen habe ich da eher einen Plan, also auch wie die... Also, ja, wie die Veranstaltungen ablaufen, und was ich sehr schnell kapiert habe, ist einfach, dass man nicht alles besuchen kann, also dass man da schon stark selektieren muss auch.
Ich bin mit überhaupt gar keinen Erwartungen hergekommen. Deshalb wurden auch keine erfüllt oder nicht erfüllt. Also ich war einfach nur gespannt auf die vielen Menschen, und diese Spannung, die hat sich also bis jetzt noch nicht gelegt, ja, weil es ist wirklich toll, es sind ganz viele bunte Farben und ganz viele Muskeln und Klänge und so, und es ist echt gut.
Weil ich finde, die ganze Politik im Moment, die ist nicht so toll, so. Da muss man einfach irgendwas tun. Man kann nicht dauernd passiv irgendwo rumsitzen, man muss aktiv werden. Und ich finde, das ist eine Möglichkeit hier. Also ich habe noch nicht viel gemacht, ich habe auch viel Schnippeldienst gemacht bisher. Es war verschieden Drogen, freie Liebe und verschiedene Sachen. Ja.
Und wie weit haben sich so deine Erwartungen erfüllt hier?
Also die haben mich ziemlich weit erfüllt. Schade finde ich, dass hier so viele Autos rumfahren und teilweise viel Papier und Dosen verkauft wird und auch viel Büro liegen bleibt. Aber sonst eigentlich finde ich es eine unheimlich tolle Atmosphäre und mir gefällt das sehr gut.
Und warum bist du hierher gekommen? Was hast du erwartet?
Ja, allgemein, um erstens mal einen Haufen Leute zu treffen, die ähnliche Gedanken vielleicht hätten, denke ich mal, wie ich. Und ja, wie gesagt, es nennt sich Auftakt, es soll ein Auftakt sein. Was daraus wird, wird sich zeigen, aber so, weil ich es halt auch echt hauptsächlich gut finde, so viele Leute auf einem Haufen mal und neue Leute kennenlernen. Verknüpfungen binde für alles Mögliche.
Ich bin eigentlich mit gar keiner Erwartung hergekommen. Also es ist schon toll. Also ich fand vor allem die Fahrt fand ich toll. Also es war, die Stimmung war echt gut. Also ich war überrascht, weil ich wusste halt wirklich nicht, was so abgeht oder so. Ne? Nur was so ein bisschen was gehört, und es war alles vorher chaotisch, das wusste ich schon. Aber sonst war ich halt echt überrascht, es war toll.
Also was mir total gut gefällt, ist, dass alle Leute hier zusammengekommen sind schon mal. Allein, dass sie es geschafft haben, hierher zu kommen. Und sich hier zu treffen und hier zusammenzuleben. Das finde ich sehr schön. Was mir nicht so gut gefällt, oder was ich glaube, was nicht möglich ist, dass all diese Leute wieder in ihr normales Leben zurückkehren und es dann auch dort verwirklichen können, was sie hier versuchen. Weil viele versuchen hier so zu leben, dass es wirklich ganz umweltfreundlich ist und der Natur wenig schadet und einfach gut ist. Aber ich glaube, dass es kaum möglich ist, es daheim weiter so zu machen wie hier. Also trotzdem hoffe ich zwar, dass Anregungen mitgenommen werden, aber ich glaube, es ist sehr schwer.
Ja, also Spaß haben ist schon eines, aber das Politische durchaus auch. Also ich bin auch in der Ratinitiative Gießen aktiv gewesen, und ich glaube, dass wir einfach die Leute draußen auch mehr überzeugen müssen. Also ja, dass Fahrradfahren toll sein kann, dass man auch bei Regen fahren kann, sondern das auch wenig ausgemacht. Ja, dass wir auch irgendwie die Chance haben, eine andere Umwelt zu schaffen, so wie sie heute ist. Also nicht alles kaputt zu machen, sondern eben auch mit... ja, weniger auszukommen.
Der Samstag begann mit Regen. Im Grunde hatte schon die ganze Nacht geregnet und am Abend zuvor auch schon, weswegen einige mit Spannung erwartete Konzerte kräftig ins Wasser fielen. Doch sollte das Programm des Samstags, des letzten Tages des Auftaktfestivals, wie geplant stattfinden. Aktionstag in Magdeburg war angesagt. Kreuzungen sollten stillgelegt, der Verkehr zum Stehen gebracht werden. Und so geschah es. Trotz Regens machten sich einige tausend Leute auf. Gegen 11.30 Uhr ist einer der größten Verkehrsknotenpunkte Magdeburgs komplett autofrei. Wo vorher Autos die Luft vergifteten, sangen nun einige tausend Leute Letzte Sunshine in. Als dann wenig später die Sonne tatsächlich durchbrach, stieg die Stimmung beträchtlich. Nach anderthalb Stunden Blockade formierten sich die Leute zu einem Demonstrationszug in Richtung Magdeburger Innenstadt, wo an einem weiteren Verkehrsknotenpunkt ebenfalls der Autoverkehr gestoppt wurde. Ein an der Kreuzung gelegener McDonald's wurde kurzerhand besucht. Jede Menge Plastikmüll und Aufkleber wurden dort verteilt. Den Besucherinnen des Fastfood-Imbiss wurde kräftig der Appetit verdorben. Endlich kam mal etwas von der Wut und dem Zorn auf die herrschenden Verhältnisse heraus, die aus schnödem Profitinteresse die Umwelt kaputt macht und Widerstand dagegen kriminalisiert. Sind denn die Verhältnisse friedlich zu ändern? Wissen nicht alle bereits genug über Umweltgifte, Ozon, Autowahn und Massensterben im Trikont? Worauf eigentlich soll noch gewartet werden? Natürlich setzten die anrückenden Polizisten dem militanten Treiben der etwa 100 Leute rasch ein Ende. Doch der McDonald's machte für den Rest des Tages dicht und heute war nicht alle Tage. Schließlich sollte der Aktionstag in Magdeburg Auftakt einer bundesweiten Autofrei-Kampagne sein, die am 21. August in möglichst vielen Städten der BRD ihre Fortsetzung finden wird. Auch in Freiburg, so ist zu hoffen. Auftakt ist ein Erfolg, wenn du aktiv wirst. Ist nicht umsonst ein Motto des Festivals gewesen. Daheim soll's weitergehen. Straßen und Parkplätze haben wir schon viel zu viele. Räume zum Wohnen, Leben oder sich einfach treffen fehlen jedoch allerorten. Die Umweltbewegung hat sich erschreckend zu einem ausschließlich auf Reformen orientierten, von großen Verbänden dominierten Teil der normalen Gesellschaft entwickelt, stellt ein Auftaktler auf der Abschlusskundgebung in der Magdeburger Innenstadt fest. Diese Zeiten dürften vorerst vorbei sein.
Thank you. sick and sad to some so-called decent friends that true men will ask to dare just do my job. Down there, cause we're always right. A total tribal warfare, cause we're always right.
Ein Wort zu der Musik, die ihr gerade hören könnt. Die Musik ist entnommen der CD Organic Chaos Concert, ein internationales Musikprojekt mit 15 KünstlerInnen aus 15 verschiedenen Ländern. Das Organic Chaos Concert war auch in Magdeburg zu hören und hat dort viel Beifall gefunden. Als deutsche Gruppe ist dort übrigens der wahre Helmut aus Freiburg vertreten, die in Magdeburg auch ein Solokonzert gegeben haben, was sehr beklatscht wurde. Im Augenblick könnt ihr hören ein Lied von der Gruppe The Groove Dogs, das ist eine niederländische Gruppe, und den Chocolate Song. Zu Anfang konntet ihr ein Lied hören von Billy Boyd. Billy Boyd hat auch dieses Projekt organisiert. Das war das Lied Help Me, und Billy Boyd ist ein Schotte.
Ihr hört das Tagesinfo vom 2. August 1993.
Also ich bin Johannes und habe jetzt hier bei Auftakt seit ungefähr 4 Monaten mitorganisiert. Und ich bin da eigentlich so dabei mit gewesen, nicht weil ich aus irgendeinem Verband komme, sondern weil ich Interesse an der Sache hatte und weil die Leute halt auch nett waren, die das organisiert haben, was Spaß gemacht hat.
Also gestern sind nun die Leute alle abgereist, es ist nur noch das Abbauteam auf der Elbinsel. Wie ist denn aus Sicht von euch, die das Ganze organisiert haben, so die Bilanz des Festivals?
Die Bilanz von unserer Seite ist eigentlich im Endeffekt äußerst positiv. Es hat natürlich anfänglich Anlaufschwierigkeiten gegeben in der Organisation, weil wir das Ganze eben zum ersten Mal gemacht haben und es in dieser Form wirklich neu war. Und eben auch dadurch, dass die ganzen Organisationsstrukturen von uns entwickelt wurden und wir keine kommerzielle Unterstützung in dem Sinn hatten und auch nicht wollten. Und da die Helfer aber dann wirklich überall mitgemacht haben und die Leute sich eingemischt haben und da eingesprungen sind, wo es noch geklemmt hat, ist es dann doch sehr gut geworden vom Organisatorischen her, obwohl es teilweise nicht so perfekt durchgestylt war natürlich. Und vom Inhaltlichen kann man sagen, dass also doch die Leute, trotz aller Strapazen, die sie hinter sich hatten, überraschend stark sich beteiligt haben, dass an den Infoständen wirklich immer Interessierte standen, das durchgelesen haben, diskutiert haben, überall haben sich Gruppen gebildet. Und vor allem, also was mir persönlich sehr wichtig war, bei den Regionaltreffen, das ist auch so ein Kernpunkt von Auftakt gewesen, wo sich die Leute nach Regionen getrennt getroffen haben, um dann zu sehen, was sie bei sich vor Ort weitermachen sollen. Diese Regionaltreffen, die waren ziemlich gut besucht, zumindest meins, und wir haben schon viele konkrete Ideen, was wir machen wollen, haben schon Termine ausgemacht, wo wir uns treffen und wie es weitergeht.
Es kam ja die Kritik jetzt von auch Magdeburger Umweltschützern und Schützerinnen, dass dieser Veranstaltungsort, eben die Elbinsel, an sich ein Ort ist, der ökologisch geschützt werden sollte und der eigentlich so eine Großveranstaltung nicht verträgt. Wie ist denn jetzt, wo jetzt die Leute abgereist sind, haben die jetzt einen großen Müll weg hinterlassen oder inwiefern hat es geklappt, das ökologisch und möglichst umweltverträglich durchzuführen?
Das Konzept mit der ökologischen Durchführung ist ziemlich gut aufgegangen. weil wir ja auch weite Teile der Insel abgesperrt hatten, die ökologisch sehr empfindlich sind und sich da die Teilnehmer eigentlich in der Regel dran gehalten haben. Und auch diese von Festivals üblichen Müllberge, Glasscherben, sonst was, hat es ja eigentlich fast nicht gegeben. Ein Vertreter vom Umweltbundesamt, der sich das angeguckt hat, war äußerst positiv überrascht. Und ich glaube, in der Hinsicht haben wir wirklich vom Nachbarn das Beste rausgeholt.
Es gab nun die Kritik auch von TeilnehmerInnen, dass bei dieser Planung des Programms eben sehr hochkarätige Musikgruppen und Bands eingeladen worden sind, die ja auch nicht ehrenamtlich dort gespielt haben, sondern zum Teil eben auch sehr viel Geld gekriegt haben für ihre Auftritte. Und dass aufgrund so einer Schwerpunktsetzung vielleicht doch bei vielen eher eine Konsumhaltung eingetreten ist, so nach dem Motto, mal gucken, welche geile Band heute Abend spielt. Und die Frage so jetzt auch an euch ist, ob nicht eher das Geld in organisatorisches oder in den inhaltlichen Teil des Festivals gesteckt werden sollen und doch auf so Showgrößen wie Rio Reiser hätte verzichtet werden können.
Ja, dazu muss man erstmal sagen, dass eigentlich die meisten Bands unter ihrem üblichen Preis gespielt haben, auf jeden Fall, also viel billiger für uns gespielt haben, teilweise ganz auf die Gage verzichtet haben und nur Fahrtkostenerstattung genommen haben oder noch nicht mal das. Und des Weiteren hat vom Finanziellen her das Bandprogramm auch eine untergeordnete Rolle gespielt und fürs Organisatorische und Technische waren Vielfaches dessen ausgegeben. Also das mal zur Richtigstellung der Größenordnung. Und ansonsten ist es natürlich so, wir haben bei der ganzen Ankündigung in allen Flugblättern eigentlich in den Vordergrund immer das Thematische gestellt, weil wir eben thematisch die Leute erreichen wollten. Wir hatten aber auch so ein bisschen das Konzept, dass wir nicht nur engagierte Ökoaktivisten hier ansprechen wollen, sondern auch Leute, die sich dafür interessieren, die aber nicht bereit sind, für 4 Tage lang Workshops hierher zu kommen, sondern die sich abends auch mal entspannen wollen. Und außerdem trägt es ganz einfach auch zur Stimmung bei und deswegen haben wir eben diese Bands genommen und es hat die Leute auch dann irgendwie sehr motiviert. Es war dann so ein Gemeinschaftsgefühl, es hat den Leuten Spaß gemacht. Und das muss natürlich auch sein, damit die Inhalte alleine nicht nur als zu trockenes Programm dastehen. Da kann man sich über die Gewichtung natürlich noch ein bisschen streiten. Aber ich glaube, es hat so in etwa hingehauen, das Konzept.
Nun ist Auftakt ja vorbei. Du hast jetzt eben schon mal die Regionaltreffen angesprochen, die stattgefunden haben. Welche konkreten Schritte gibt es jetzt? Gibt es schon Planungen für Folgeprojekte?
Ja, also dazu kann man sagen, die Regionaltreffen, wie gesagt, sind halt regional. Deswegen ist im Prinzip da nichts Einheitliches geplant, bis auf einen Punkt. Und das ist uns ganz wichtig, das ist die Kampagne Autofrei, die ja auch im Vorfeld über die Sternradtouren mit dem Motto Mobil ohne Auto schon angelaufen ist. Und dazu haben wir eigentlich beschlossen, im Prinzip in allen Regionalgruppen, dass wir einen bundesweiten Aktionstag machen wollen zum Thema Autofrei Ende August, Mitte August. Und da wollen wir dann halt wirklich überall in jeder Stadt in ganz Deutschland Aktionen auf die Beine stellen, damit das Autofrei-Thema wirklich mal wieder zu einem Thema wird, was überall gehört wird. Und dass es nicht einzelne Splittergruppen fordern, sondern dass man sieht, eine breite Basis ist da, die autofreie Innenstädte, die einen anderen Verkehr einfordert.
Ich möchte zu dieser Kampagne Autofrei noch was nachfragen. Und zwar kommt immer ein bisschen so der Eindruck rüber, was für mich auch ein Eindruck war von vielen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, wenn wir es geschafft haben, dieses Auto von der Straße zu kriegen, dann sind quasi alle Umweltprobleme gelöst. Also das Auto wird so als Feind Nummer 1 so in den Mittelpunkt gestellt. Und meine Frage daran ist, ist das nicht jetzt zu einfach, ist einfach auf dieses Auto als Verkehrsmittel zu beschränken? Hängt da jetzt nicht viel mehr dran, muss da nicht viel mehr thematisiert werden als nur eben dieses Auto?
Natürlich, auf jeden Fall. Aber man muss ja das Ganze auf einen prägnanten Nenner bringen und das ist eben diese Formel autofrei. Also es ist natürlich so, dass wir nicht so plump und undifferenziert werden, dass wir sagen, Auto raus und die Welt ist heil. Wir selber wissen, dass es natürlich für Krankentransporte, für gewisse Materialtransporte, zum Beispiel von frischen Lebensmitteln, teilweise unverzichtbar ist das Auto. Aber wir wollen eben das Auto so weit wie möglich raus haben. Und das ist ein Hauptpunkt. Und das ist klar, also in den Diskussionen, da geht es dann auch wesentlich differenzierter zu. Man muss das halt unter dem Titel irgendwie zu kräftig zusammenfassen können.
Okay, schönen Dank dann für das Gespräch. Dann wünsche ich euch beim Abbau noch genauso viel Spaß wie während des Festivals selber.
Ja, tschüss. Danke. Tschüss.
Oh.
Auftakt, mehr als eine Lichterkette, mehr als ein Happening à la Woodstock, wo am Ende nichts Konkretes herauskommt. Natürlich muss vor allzu großem Optimismus, vor allzu großer Euphorie gewarnt werden. Wie weit die vielen Initiativen und Projekte sich tatsächlich zu der großen Bewegung zusammenfinden werden, die letztlich die Verhältnisse zum Tanzen bringen, wird sich erst noch zeigen. Für viele der jugendlichen Teilnehmerinnen war Auftakt sicherlich ein erster Schritt hin zu einem Engagement und einer Politisierung, die sich hoffentlich auch vor Ort in bestehenden und noch zu gründenden Strukturen weiterentwickeln wird. Der Untergang des Autozeitalters zeichnete sich jedenfalls am Horizont ab. Inwieweit sich eine radikale Linke, die in Magdeburg leider nur sehr spärlich vertreten war, bereit ist, mit stets belächelten Ökos zusammenzuarbeiten und sich auf ihre Inhalte einzulassen, hängt letztlich von der Bereitschaft der Linken selber ab, neue Politikinhalte und Formen zu entwickeln und auszuprobieren. Nötig hätte sie es allemal. In Freiburg jedenfalls soll der ökologische Widerstand mit neuem Schwung weitergehen. Zum einen soll Ende August ein Auftaktcafé starten, wo jeder Mensch eingeladen ist. Das Auftaktcafé wird dann wöchentlich sein. Eine weitere Gruppe will sich mit der Freiburger B31 Ost beschäftigen und sich bunte Aktionsformen hierzu überlegen. Die OB Böhme und der hiesigen Autofraktion, vor allen Dingen vertreten durch CDU, hoffentlich zu schaffen machen werden. Die Initiierung eines Ökorundbriefes und einer Veranstaltungsreihe zum Thema Hüttendorf wurde ebenfalls überlegt. Die Umwelt- und Projektwerkstatt in der Habsburger Fabrik soll auf jeden Fall weiter bestehen bleiben. Dort sind weitere Infos zu erhalten. Hier nochmal die Telefonnummer 0761 55 40 83.
Ihr hört das Tagesinfo vom 2. August 1993.
Also zwei Beiträge könnt ihr hier im Tagesinfo von Radio Dreieckland noch hören. Zum einen ein Beitrag über den Libanon, zum anderen ein Beitrag über einen anarchistischen Kongress in Neuseeland. Unsere Telefonnummer hier ist die 0761 31 028.
Ein Krieg, in den Israel verwickelt ist, erfreut sich zweifelhafter Beliebtheit. In dem mit einem Waffenstillstandsabkommen vorübergehend beigelegten Konflikt zwischen israelischer Armee und der fundamentalistischen Hisbollah im Südlibanon ist für Entwarnung kein Anlass. Die Raketenangriffe der Hisbollah auf Nordisrael werden durch die Wut der bombardierten Bewohner und Bewohnerinnen des Südlibanon weiterhin angefeuert werden. Die Drohungen, Israel zu vernichten, werden weiterhin durch getötete Israelis demonstriert werden. Wie intensiv die militärischen Antworten Israels ausfallen werden, wird sich auch nach politischen Erwägungen richten, etwa dem Ziel, Syrien damit unter Druck zu setzen. Mit den Bombardements schonte Israel die eigenen Kräfte, nahm damit aber auch die Zivilbevölkerung unter Beschuss. Als diese floh, fand sie auch bei der libanesischen Regierung keine Hilfe, sofern sie in sichere Zonen außerhalb des Kampffeldes floh. Ronald Ofteringer, Mitarbeiter von Medico International, gab uns Auskunft über das Schicksal der Libanesen und Libanesinnen.
Nach aktuellen Informationen sind bisher 70 bis 80 Dörfer im Südlibanon nach der Vertreibung der Bevölkerung von der israelischen Artillerie in Schutt und Asche gelegt worden, völlig zerstört worden. das heißt auch Krankenstationen, Moscheen, Schutzunterkünfte bombardiert und zerstört worden. Die Zahl der Flüchtlinge geht über eine halbe Million. Die Städte im Süden, also Sidon, Tyros und Nabatir, werden weiter bombardiert, auch schwer bombardiert. Es sind zivile Einrichtungen getroffen worden. Die Palästinenserlager in der Umgebung von Sidon sind beschossen worden und auch schwer beschossen worden, im Zentrum beschossen worden, wo Wohngebiete sind. 70-80% der Bewohner dieser Palästinenserlager, Mir Umir und Ain al-Helwa, sind auf der Flucht. Die Regierung, die libanesische Regierung, zögert bei der Betreuung der Fliehenden und sagt, es werden nur jene betreut, die im Süden bzw. in der BK-Ebene bleiben.
Jetzt ist das eigentliche Ziel deiner Meinung nach eben ein Anschlag gegen die Hisbollah oder geht es auch um andere Sachen wie um vielleicht taktische Veränderungen in den Friedensgesprächen, die in Spanien stattfinden?
Also es gibt ja eine Krise, ein Stocken in den Friedensverhandlungen. Es gibt vor allem eine Krise in den Verhandlungen mit den Palästinensern, denen man nun wirklich gar nichts geben will und deren Zukunft nach israelischen Vorstellungen allenfalls die von Bantustans ist, also von palästinensischen Siedlungskonzentrationen in einer sonst israelisch beherrschten Westbank. Und für die Verhandlungen will man eben auch Syrien und dem Libanon alle Faustpfände, über die sie jetzt noch verfügen, außerhalb des Rahmens der Verhandlungen abknöpfen. Ein solcher Faustpfand war Hisbollah im Süden des Libanon, oder nicht nur Hisbollah, denn es ist ein libanesischer Widerstand, der von verschiedenen Gruppen getragen wird. Man kann auch versuchen, oder von israelischer Seite wird versucht, von diesen Schwierigkeiten bei den Verhandlungen abzulenken und dann das Beenden eines solchen Krieges, wie er jetzt stattfindet, schon wieder als eine Normalisierung zu verkaufen.
Inwieweit nun eine Kritik Israels von hier aus richtig sei, beurteilte Ronald Ofteringer so.
Wir halten es schon für wichtig, die israelische Politik und auch die Politik eines sehr modernen Repressionsapparates, einer sehr genau kalkulierenden Militärmaschine auch als solche zu bezeichnen. Allerdings all diese Versuche, das zu dämonisieren und das in den Kontext und in die Bahn alter oder auch neuer bestehender antisemitischer Ansätze zu lenken, ist natürlich falsch, aber man sollte das schon sehr genau bezeichnen. Und
Israel wird hierzulande allerdings nicht nur dämonisiert. Tatsächlich ist das Bild Israels häufig ein Zerrbild hiesigen latenten Antisemitismus. Dieses antisemitische und autoritäre Weltbild hat paranoide und projektive Züge. Paranoid ist es, insofern sich der Antisemiten und Antisemitinnen selbst als Opfer nicht durchschaubarer, dunkler Mächte sehen. Projiziert werden eigene, nicht verarbeitete Widersprüche, beispielsweise werden eigene Gewaltfantasien als brutales Handeln eines Feindes ausgedrückt. Zu beobachten war dies bei einem Interview, das Karam Keller dem Donnerstagsinfo gab. Karam Keller ist selbsternannter radikaler Antiimperialist. Vorgestellt wurde er Donnerstag als, Zitat, arabischer Wissenschaftler. In der antiimperialistischen Szene ist er bekannt, seitdem er die irrsinnige These verbreitet, der Zionismus sei eine neue Form des Faschismus. Keller wiederholt immer wieder seine Ideologie eines falschen Radikalismus, des Panarabismus und des Antisemitismus. Zu diesen drei Punkten eine Kritik seines letzten, hier bei RDL gesendeten Interviews.
Das ist zwar der vierte Krieg gegen den Libanon, aber dieser Krieg kann der Beginn einer neuen Qualität der politischen Beziehungen sein.
Was Keller sich hier als neue Qualität erhofft, ist die Bewaffnung, ist der bewaffnete Kampf gegen Israel, in diesem Falle auch seitens des Libanon. Auch die Schwäche der PLO führte immer wieder auf ein zu wenig radikales Vorgehen gegen Israel zurück. Radikalität und Militarismus sind bei ihm eins. Und so spricht er sich für vermehrte Morde an Israelis aus.
Man kann nur mit der Hand auf den Bajonetten seine Stimme laut machen, offensichtlich bei dieser Politik.
So ist es, um zum zweiten Punkt zu kommen, für Karam Keller sowieso klar, dass der Friede nun endgültig gescheitert sei. Die arabische Welt scheint ihm von außen bedroht, vor allem durch die USA. Gefühle von Ohnmacht meint er empfunden zu haben angesichts der jüngsten Ereignisse. Diese Unzufriedenheit müsse sich gegen die vom Westen eingesetzten Führer der arabischen Staaten richten. Dabei ist ihm das arabische Volk eines, weshalb ihn auch der Panarabismus eines Saddam Hussein nicht groß störte.
Für die arabischen Völker ist das ja ein Volk, vom Irak bis Marokko, und die Libanesen oder Palästinenser sind ein Teil dieses Volkes. Also sicherlich nicht wundern, wenn dieser Kessel so weiter kocht, Kessel des öffentlichen Bewusstseins im arabischen Raum, dass tatsächlich auch die Regime, die jetzt für Ruhe sorgen, stellvertretend für ausländische Interessen, dass diese Regime nicht weiter diese Politik betreiben können. Also diese Eskalation sehe ich schon kommen.
Israel ist drittens für Karam Keller der hauptsächliche Feind dieses imaginären arabischen Volkes. Israel werden anormale, für andere Staaten nicht geltende Züge gegeben. Während alle arabischen Staaten und die PLO Israel Frieden anböten, könne Israel ohne Krieg nicht sein. Diese Aggression Israels stehe hinter allen möglichen Aspekten israelischer Politik, die als planend und machtvoll erscheint. Auch die Einwanderung russischer Juden ist bei Keller Teil einer Kriegsführung.
Und schon damals hat man auch dieser Flüchtlings- oder dieser eher richtiger gesagt Anwerberpolitik auch interpretiert in dem Sinne, dass Israel dies auch in Verbindung mit Kriegsplänen betreibt.
Es gäbe kaum eine rationelle Erklärung für eine solche israelische Politik, meint Karam Keller. Aber natürlich hat er eine Erklärung, die er allerdings so offen nicht aussprechen kann. Seine Behauptung vom Zionismus als neuem Faschismus muss verschleiert werden. Denn Keller ist schon so oft von verschiedenen Seiten als Nationalist, Antisemit und arabischer Chauvinist beschimpft worden. Also spricht er sich nicht mehr so klar aus. Aber seine Botschaft kommt trotzdem an, unabhängig davon, wie schief und falsch seine Erklärungen sind. Es ist daher für mich skandalös, dass er immer noch als Experte befragt wird. Auch letzten Donnerstag konnte Keller seine Propaganda ausbreiten, wobei der verantwortliche Redakteur nur stellenweise Distanz erkennen ließ. In indirekter Rede wurden Formulierungen Kellers weiterverbreitet, wie die vom Angriff seitens Israel als, Zitat, Folge einer falschen Strukturierung, Zitat Ende. Es wurde weiter der Eindruck erweckt, als wenn Israel nicht reformierbar, sondern von anderen Staaten grundsätzlich unterschieden sei, indem es keinen Frieden halten könne. Die tödlichen Angriffe auf Nordisrael wurden vom RDL-Redakteur am Donnerstag als, Zitat, Arbeit vom Libanon aus gegen Israel, Zitat Ende, beschrieben. Dabei gab es doch mal einen Beschluss bei RDL, dass Antisemitismus auf diesem Sender keine legitime Meinung sein dürfe.
Ihr hört das Tagesinfo vom 2. August 1993.
Ein anarchistischer Kongress in Neuseeland. Neuseeland ist ein Land, was sehr weit weg ist. Aus diesem Grund kann ich leider mir so gut wie nichts vorstellen. Vielleicht wäre es gut, wenn du uns, Thomas, etwas über das Land erzählen kannst. Die politische Situation der Linken und inwieweit sie organisiert und aktiv sind.
Also Neuseeland hat ungefähr 3,3 Millionen Einwohner auf der Fläche der alten Bundesrepublik. Also dadurch kann man sich vorstellen, dass es ein sehr dünn besiedeltes Land ist. Und hinzu kommt noch, dass die meisten Menschen in Auckland, also auf der Nordinsel, in der größten Stadt wohnen. Dort sind 900.000 Einwohner, was entspricht, jeder Dritte kommt aus Auckland, der dritte Neuseeländer. Und von daher läuft auch dort mehr an Aktionen. Also auf dem Land ist es ziemlich ruhig, ist ja klar. Dann sind die Leute in lokalen Gruppen organisiert, hauptsächlich eben in Auckland, in Wellington, in der Hauptstadt und auf der Südinsel in Christchurch, aber auch in kleineren Orten wie Nelson oder Dunedin. Aber die Gruppen dort sind, also da gibt es verschiedene anarchistische Gruppen, also von Anarcha-Femmes, also Anarcha-Feministinnen, gibt es ziemlich viele Gruppen. Und dann gibt es auch noch ALF, Animal Liberation Front, die sehr aktiv sind oder die halt ziemlich militant aktiv sind, dass sie halt also mal McDonald's verwüsten oder so weiter. Und KFC, also Kentucky Fried Chicken, solche Sachen machen die. Und ansonsten ist es eher ziemlich friedliche Sachen, was die machen. Zum Beispiel Buchläden gibt es in Auckland, mittlerweile zwei, über die sie eben Zeitschriften, anarchistische und auch Bücher vertreiben. Der Markt ist natürlich ziemlich England-orientiert, weil Neuseeland eben eine englische Kolonie war früher und alle Englisch sprechen. Und dadurch ist auch die Animal Liberation Front ziemlich stark, weil die eben ziemlich aus England kommt. Und bei uns in Deutschland hat es ja eigentlich wenig nach sich gezogen oder so. Gibt es wenig Aktivitäten in diese Richtung. Und seit 3 Jahren gibt es jedes Jahr eine Anarchist Conference, auf der ich dieses Jahr war. Und das trägt im Moment dazu bei, dass sich die anarchistische Szene irgendwo organisiert. Ansonsten gibt es auch andere kleine Splittergruppen, Linke, aber die haben genauso wie in Deutschland eigentlich keine Bedeutung.
Ja, und wie funktioniert die Vernetzung beziehungsweise wie schaut die Infrastruktur aus?
Dadurch, dass wenig Leute sind, also kennen die sich zum Großteil untereinander, auch von verschiedenen Städten. Es sind sehr viele Menschen in Neuseeland arbeitslos, also die Quote liegt einiges über uns und sind auch sehr reisefreundlich, also die ziehen sehr schnell um auch mal und sind sehr mobil und die trampen auch ganz gern mal durch die Gegend. Also sie können auch überall ihr Arbeitslosengeld abholen, also das ist so eine mehr oder in der Sozialhilfe von ungefähr 130 Dollar in der Woche, was halt gerade so mit Ach und Krach reicht. Aber das können sie sich praktisch überall abholen, wo sie gerade sind. Und von dem her sind sie halt ziemlich beweglich und sie trampen dann eben mal ein paar hundert Kilometer irgendwo hin zu einer WG und lernen da dort die Leute kennen und sie kennen sich dann eben landesweit, kennt jeder irgendwie Leute von ein paar hundert Ortschaften, ein paar hundert Kilometer weit weg.
Inhaltlich beschäftigten sich die diesjährigen Libertären Tage in Frankfurt mit dem Thema der Schaffung einer Gesellschaftsform ohne Herrschaft, Unterdrückung und Ausbeutung, wo jeder ein Leben in Freiheit und Selbstbestimmung führen kann. Und die Wege dorthin sollten in Form von Diskussionen, Referaten etc. in diversen AGs gefunden werden. Jedoch zurück zu Neuseeland. Wie wurden die Kongresstage dort organisiert und unter welche Thematik wurde es gestellt?
Also das diesjährige Motto war Neither Master nor Slave, also weder Herr noch Sklave. Und also ist zwar nicht direkt in diese Richtung diskutiert worden, aber sie picken sich jedes Jahr so ein plakatives Motto raus. Letztes Jahr war es Animal Rights Start in the Kitchen, Go Vegan, also über veganes Leben im Hinblick auf Tierrechte. Und letztes Jahr hatten sie da einen Kochkurs und in die Richtung was gemacht. Ich meine, dieses Jahr waren es Grundsatzdiskussionen, also der Kongress ging Samstag, Sonntag und vormittags waren immer gemeinschaftliche Diskussionen von allen und es waren ungefähr 100 Leute dort aus ganz Neuseeland. Und also Samstag vormittags fing es mit einer Grundsatzdiskussion an, was ist überhaupt Anarchie? Und dann Samstag nachmittags waren Workshops geplant, also verschiedene Sachen, wo man sich raussuchen konnte, über Einführung über Anarcha-Feminismus oder über Gerichtsfragen. Da war ein Anarchist, der von Polizisten zusammengeschlagen wurde und jetzt seit über einem Jahr rumprozessiert mit denen. Und der ist ein älterer, so Mitte 30, und der hat also ziemlich viel Erfahrung mittlerweile mit Gerichten und konnte also ziemlich viele Tipps geben, wie man mit Tricks irgendwie die Verteidigung oder die Anklage, je nachdem, aufbaut oder angreift, die gegnerische. Und eben auch, wie man es macht, wenn man wenig Geld hat, dass man sich auch durchaus selber verteidigen kann. Und bei ihm ist es so, dass der Prozess über ein Jahr läuft und das Letzte, was er gehört hat, waren, dass die Polizisten ihm $5,000, was eigentlich ziemlich viel Geld ist dort, angeboten haben, wenn er sie in Ruhe lässt und das Verfahren einstellen lässt. Aber er macht natürlich weiter, um die Typen da dran zu kriegen. Und tja, andere Sachen waren eigentlich noch in Richtung Umweltthemen. Und Sonntagmorgens war noch eine Diskussion in Richtung Zukunft vom Anarchismus und wie sie die Zukunft in Neuseeland gestalten wollen in Richtung Anarchie und was jeder dafür tun kann. Und dann Sonntagnachmittags waren wieder Workshops und da waren von Anfang an schon geplant, welche zwei Anarcha-Fems, also zwei Anarcha-Feminismus-Sachen, bei denen auch nur Frauen dann teilnehmen durften. Und hinzu kamen noch welche aus Australien, weil welche aus Australien angereist sind wegen dem Kongress, die haben dann auch noch die Situation in Australien geschildert. Hinzu kamen noch Marxisten, Leninisten, Trotzkisten, die sich am Samstag gekommen sind, um mobil zu machen gegen den Irving, diesen arischen Historiker, der zum Beispiel die Auschwitz-Lüge begründet hat oder eben der bedeutendste Vertreter ist und der durch die ganze Welt tourt, um dafür Propaganda zu machen. Und der hat halt mal wieder einen Besuch in Neuseeland geplant gehabt und dagegen wollten sie mobil machen, worauf sich einige ältere Anarchisten dann irgendwie eine recht komische Diskussion eingelassen haben oder dass sie eigentlich aus Historik ziemlich viel herausgezogen haben von wegen, dass die Kommunisten immer die Anarchisten verfolgt hätten, was sicherlich historisch richtig ist, aber es war irgendwie ein bisschen für meine Begriffe daneben, sich daran aufzuhängen und den Leuten das dann irgendwie vorzuwerfen, was vor 100 Jahren an einem anderen Kontinent passiert ist. Des Weiteren war noch ein anderes Umweltthema geplant und auch durchgeführt. Und das war es eigentlich so ziemlich mit den Workshops, die alle recht interessant waren, an denen ich teilgenommen habe. Und eben dadurch, dass es immer kleine Gruppen waren, es waren ja nur 100 Teilnehmer und dann hat sich das wieder aufgeteilt in die verschiedenen Gruppen, war das auch eher produktiv, als wenn jetzt eine eben Massendiskussion zwischen mehreren hundert Leuten abläuft, die also irgendwie ziemlich ins Leere läuft, weil es dann nur noch zwei, drei Leute vor mehreren hundert die Diskussion führen. Und abends haben sich dann eigentlich die Leute nur noch verabschiedet voneinander. Und also einige sind auch länger geblieben danach, noch ein paar Tage in Wellington. Und es lief eigentlich auch das ganze Wochenende noch andere Sachen. Zum Beispiel freitags gab es ein Benefizkonzert gegen Tierversuche und freitagnachmittags bereits eine Demonstration gegen Tierversuche, die eben mit über 200 Besuchern für Neuseeland recht gut war. Und das lag natürlich auch daran, dass eben die Konferenz war und eben viele deswegen angereist sind wegen der Konferenz.